Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, wir haben uns wieder zum Spazierengehen verabredet.
Genau.
Heute geht's mal ein bisschen weiter weg.
Ja, liebe Susanne, heute werden wir geradezu galaktische Gefilde durchstreifen. Und wenn man so an Milchstraßen denkt, dann denkt man immer an gewaltige Sternensysteme, wie unsere eigene Milchstraße oder wie die Andromeda-Galaxie mit 400, schätzungsweise Milliarden Sonnen. Aber es gibt eben nicht die sieben Zwerge und auch nicht die sieben Galaxien, aber es gibt so Zwerggalaxien, kleine Galaxien. Und ja, ich finde diese kleinen Galaxien oder auch Satellitengalaxien, wenn sie denn andere große Milchstraßensysteme umkreisen, die sind thematisch bisher ein bisschen zu kurz gekommen. Und diese Zwerge wollen wir uns heute mal anschauen.
Genau, zumal diese Zwerge häufig sind. Und sehr vielfältig. Denn es gibt diese Zwerge als große Zwerge und ganz kleine Zwerge und noch kleinere Zwerge und irreguläre Zwerge und elliptische Zwerge und runde Zwerge.
Aha.
In allen möglichen Arten und Formen. Und sie sind die große Mehrheit aller Galaxien. Das ist natürlich so ähnlich wie bei den schwachen Sternen.
Wollte ich gerade sagen, also die kleinen roten, funzeligen Sterne, die so lange, lange brennen, wir sprachen darüber in einer früheren Folge, die, also wie lange Sterne leben, und diese kleinen leben ganz lange, und die kleinen sind auch viel häufiger, weil sie sehr sparsam mit ihrem Material umgehen. Und ja, also alles, was kleiner ist im Weltall, ist tendenziell häufiger, kann man so sagen.
Kann man fast so sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich auf Ausnahmen käme, wenn ich grübeln würde. Aber,
ja, aber lassen wir es erstmal so stehen.
Bei den Zwerggalaxien ist das ganz bestimmt so. Und es gibt eben auch sehr viele verschiedene. In unserem lokalen Universum, also Milchstraße, Andromeda-Galaxie, finden wir schon so richtig viele und haben vielleicht da sogar noch nicht alle gefunden.
Ja, es gibt ja nur zwei ganz prominente, die nennen wir Magellansche Wolken, weil sie so quasi mit den Seefahrern, Magellan natürlich, entdeckt wurden und beschrieben wurden. Entdeckt wurden sie natürlich von den Menschen, die da immer schon gewohnt haben, auf der Südhalbkugel, wo man sie sieht. Denn das sind Objekte, die sind sehr südlich am Himmel und gelangen für Europa zum Beispiel gar nicht über den Horizont. Aber diese nebeligen Fleckchen, die einen Schimmer haben, so ähnlich wie die Milchstraße selbst, nur eben nicht in der Milchstraße, sondern außerhalb dieses Diskus, den wir ja von innen sehen. Das heißt, diese Sternansammlungen sind tatsächlich eigene kleine Galaxien. Aber das sind nicht nur Zwerge, sondern das sind sogar regelrechte Satelliten, die Milchstraße umkreisen.
Ja, das sind möglicherweise von den Zwergen auch viele, die Milchstraße umkreisen. Bei einigen weiß man es nicht so genau. Aber die Magellanschen Wolken, das sind richtig große Zwerge. Denn ich erinnere mich tatsächlich, als ich das erste Mal in Namibia war, vor vielen, vielen Jahren, Anfang Studium, hellischer Komet, besser von der Südhalbkugel zu sehen. Da waren wir auf einer einsamen Farm und guckten dann raus, das erste Mal Südhimmel gesehen, und haben gesagt, oh schade, da sind ja doch Wolken. Und da waren es die Magellanschen Wolken.
Ja, ich werde auch nicht vergessen, wann ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich hatte im Leben ein paar Mal die Freude, sie zu sehen und auch mit dem Teleskop, auch von einer Farm in Namibia aus übrigens, wirklich mal zum Beispiel den Tarantelnebel. Das ist so ein Sternentstehungsgebiet in der großen Magellanschen Wolke, fast eine halbe Nacht lang bei hoher Vergrößerung zu gucken. Da kann man sich in Details verlieren. Das ist unfassbar. Ich sagte gerade Sternentstehungsgebiet. Also im Grunde auch diese Zwerge wie die große Magellanische Wolke. Sie heißt groß, obwohl sie gegenüber der Milchstraße gesehen ein Zwerg ist, weil sie die größere von diesen beiden Flecken am Südhimmel ist. Aber auch die verhält sich ja wie eine ausgewachsene Galaxie, das heißt, sie produziert Sterne. Ist das typisch?
Das ist für die Art irreguläre Zwerggalaxie, die eben eine von den 6 oder 7 verschiedenen Typen von Zwerggalaxien ist, die es gibt. Für die ist das typisch. Und die Magellanische Wolke, also die größere von den beiden, die ist halt eine relativ große Zwerggalaxie, also ohne dunkle Materie kann man sagen, die hat so 10 Milliarden, habe ich gefunden, Sonnenmassen. Und unsere Milchstraße hat vielleicht auch wieder ohne dunkle Materie 200, 300 Milliarden Sonnenmassen. Also die ist schon viel kleiner.
Das ist ein Bruchteil,
aber ja, in der Größenordnung ein paar Prozent.
Und 10 Milliarden ist ja auch schon eine Hausnummer.
Ist eine Hausnummer, und
Wir müssen ja genau, wir haben noch keine Zahlen so rausgehauen, was denn so eine Zwerggalaxie ausmacht. Also wenn man sagt, unsere eigene Galaxie, unsere Milchstraße ist eine typische Vertreterin einer richtig großen Ausgewachsenen und die hat so 200, 300 Milliarden Sonnenmassen und vielleicht so 200 bis 400 Milliarden Sterne drin, ja, dann ist das so die Benchmark, sag ich mal, für eine richtig große Galaxie. Und die große Magellanische Wolke wäre dann vielleicht so bei etwas weniger als 5% von dem.
Genau.
Oder ist das denn typisch oder wie, ja, welche typischen Größen haben die? Du hast ja auch gesagt, es gibt mehrere Typen.
Genau.
Und da gibt's ja auch noch Kugelsternhaufen, die eine Galaxie umkreisen. Mhm. Ich denke mal an diesen M13 im Herkules für unsere Breiten oder wenn man auf der Südhalbkugel ist, diesen fantastischen Omega Centauri, das sind ja auch schon Millionen Sterne auf einen Haufen. Gibt's da Übergänge oder ab wann ist das eine eigene Galaxie und ab wann ist das noch ein Kugelsternhaufen?
Also das ist tatsächlich ein kleines bisschen schwammig, der Übergang.
Ha.
Wenn man so guckt, dann findet man, okay, Zwerggalaxie kann einige Milliarden Sterne haben, das ist große Magellanische Wolke, das ist das obere Ende. Und dann steht da aber auch, kann auch nur ein paar tausend Sterne haben. Und da sagt man dann, hoch, das ist doch weniger als ein Kugelsternhaufen.
Ja, ja.
Also deutlich. Und der Unterschied ist so ein bisschen, das weiß man aber bei vielen Objekten halt nicht so ganz genau. Diese Galaxien, die man kaum sieht, das ist dann bei den Zwerggalaxien, die sind ultra faint, also ultra schwache Zwerggalaxien, mhm, die wirklich vielleicht nur ein paar tausend Sterne haben. Da geht man aber davon aus und weiß das auch bei einigen wenigen, dass die ganz viel dunkle Materie haben.
Ah.
Also, dass die schon echt ziemlich massereich sind, also nicht wie die Milchstraße, bei weitem nicht.
Aber das wenigste leuchtet.
Während beim Kugelsternhaufen wir eigentlich davon ausgehen, dass der keine eigene dunkle Materie hat.
Da leuchtet so ziemlich alles und jeder, ja, ne? Okay.
Und das wäre dann der prinzipielle Unterschied. Und andersrum spekuliert man auch manchmal, dass der größte Kugelsternhaufen, der unsere Milchstraße umgibt, auch Südhalbkugel, Omega Centauri, dass der ein Kern von einer Zwerggalaxie ist, wo es den Rest auseinandergerissen hat.
Ah, das ist nämlich jetzt, wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Zwerggalaxien, die ihre größeren Nachbarinnen umkreisen. Tja, da kann man sich ja vorstellen, dass es über so die Jahrmilliarden auch schon mal zu Kollisionen kommt. Ich meine, die meisten Galaxien sind ja sehr weit auseinander.
Genau.
Und selbst in Galaxienhaufen. Aber trotzdem, wenn man so diese berühmten Hubble-Aufnahmen sich mal vor Augen führt, wo Galaxien regelrechten Tanz gegenseitig aufführen oder so verschmelzen oder so wie Mäuse umeinander mit den Schwänzchen da diese Galaxien Sternschleppen hinter sich herziehen. Das sieht ja sehr toll aus und es scheint ja auch immer wieder zu passieren, dass Galaxien verschmelzen. Ja, dann wird es doch noch viel häufiger sein, dass eine große Galaxie so eine kleine snackt.
Ja. Das tun sie. Und man geht davon aus, dass unsere Milchstraße das auch schon oft getan hat. Und man kann das manchmal dynamisch sogar verfolgen. Es gibt zum Beispiel eine Zwerggalaxie, die seit einigen Jahrzehnten bekannt ist. Die Entdeckung hat da auch ziemlich Schlagzeilen gemacht. Der Sagittarius-Zwerg.
Mhm.
Die sind oft
im Sternbildschütze also.
Genau.
Ein Zwerg im Sternbildschütze.
Die sind oft nach dem Sternbild benannt, in dem sie auch stehen.
Jetzt ist das, Sternbild Schütze ist, das weiß ich als Sterngucker, wenn ich ins Sternbild Schütze gucke ich in Richtung des Zentrums unserer Milchstraße. Da wimmelt es nur so von Sternen, wie um Himmels Willen. Will man denn da jetzt einen eigenen Apparat von Sternen, so eine eigene Gruppe von Sternen identifizieren, die zusammengehören?
Dadurch, dass sie sich alle in derselben Richtung bewegen, miteinander.
Okay.
Und also durch dynamische Untersuchungen. Und wenn man dann feststellt, da sind echt viele Sterne und dieser Sagittarius-Zwerg ist auch echt klein, aber ich habe eine ganze Gruppe von Sternen, ein paar hundert, von den helleren, ich sehe sie ja nicht alle, die schwächeren würde ich ja nicht unbedingt sehen, die sich in derselben Richtung alle bewegen. Dann kann man sich denken, die gehören ja vielleicht doch auch wirklich zusammen.
Und das ist sowas, was zum Beispiel hier der Gaia-Satellit gemessen hat? Der hat ja so ganz genaue Sternenpositionen und Bewegungen gemessen.
Genau, aber der Sagittarius-Zwerg, die Entdeckung ist älter. Das hat man also dann halt auch früher schon gemessen. Aber Gaia, das war schon auch eine Aufgabe von Gaia, sogenannte Sternströme, dann in der Milchstraße auch zu finden. Denn dieser Zwerg kann auseinandergerissen werden. Mhm. Das ist dem Sagittarius-Zwerg auch durchaus schon passiert. Der ist noch nicht ganz verschluckt von der Milchstraße. Aber man sieht, dass der so eine Sternschleppe vor sich oder auch nach sich zieht, die identifizierbar noch ist in der Milchstraße. Mhm. Und wo man sagt, okay, da ist die Milchstraße gerade, wie du gesagt hast, am Snacken.
Ja, die Milchstraße selber hat ja eine Eigenbewegung. Also das heißt, so genau wie Planeten um unsere Sonne kreisen, so kreisen die Sterne, die Sonne auch, alle Planetensysteme kreisen ja letztlich um das Zentrum der Milchstraße. In Jahrmillionen natürlich, das dauert sehr, sehr lange. Aber im Grunde gibt's da eine Kreisbewegung, an der alle Sterne auf ihren Bahnen ums Zentrum mehr oder minder teilhaben, wir ja auch. Und das heißt, da gibt's dann immer noch Sterne, die relativ dazu ein Eigenleben haben, die aber dann irgendwann gezwungen werden, sich einzureihen. Ist es das, was dann auf so einen Zwerg, wenn der zu nahe kommt, einwirkt? Kam der denn von der Seite oder kam der irgendwie von schräg oben, dieser arme, eingereihte Zwerg im Sagittarius?
Er kam, weiß ich das? Also der kam nicht genau in der galaktischen Ebene. Also nicht genau in der Ebene der Milchstraße.
Das wäre ja auch ein Riesenzufall
gewesen. Das wäre ein Riesenzufall gewesen, aber so Vorzugsebenen kann es vielleicht durchaus geben bei Zwerggalaxien, die Milchstraße umkreisen. Aber der ist eben jetzt tatsächlich, also dieser Sternstrom, der ist tatsächlich jetzt in etwa in dem Bereich ziemlich nah am Zentrum unserer Milchstraße. Mhm. Ist aber nicht der einzige. Auch die Magellanischen Wolken, die verschmelzen jetzt noch lange nicht mit der Milchstraße. Man hat vielleicht mal gedacht, die umlaufen die Milchstraße und die verschmelzen jetzt beim nächsten Umlauf. Aber das wird wohl noch dauern. Aber auch die ziehen schon so den Magellanischen Strom, so eine Schleppe aus Sternen hinter sich her.
Naja, ich habe gelesen, so ich glaube insgesamt sind Stand heute 67 Zwerggalaxien, der allein unsere eigene Milchstraße bekannt, wovon die Magellanischen natürlich die beiden die absolut prominentesten sind. Und wenn das so ist, dass nicht alle sternreich sind, wie du eben sagtest, und nicht alle sich so leicht auffinden lassen, weil sie im Gewimmel sich verstecken, dann ist auch klar, dass man den Großteil dieser Zwerggalaxien, unsere eigenen, die Begleiter unserer eigenen Milchstraße, dass man die im Laufe der Jahre oder vielleicht sogar der letzten Jahre erst gefunden hat.
Also da gibt's auch noch eine interessante kosmologische Konsequenz oder eine Frage, die vor 20, 30 Jahren mal kosmologische Modelle in Frage gestellt hat. Die Frage nach den fehlenden Satellitengalaxien. Mhm. Das war diese Zahl 67 oder 61 auf einer anderen Liste, die man im Moment um unsere Milchstraße rum kennt, die habe ich auch gefunden. Und die genauso große oder sogar noch größere Andromeda-Galaxie hat natürlich genauso viele mindestens. Und dann gibt's noch welche, die jetzt nicht direkt an die eine oder die andere von den großen Galaxien gebunden sind, die aber doch irgendwie zu unserer lokalen Galaxiengruppe mit dazugehören. Also bekannte Zwerggalaxien in unserer lokalen Gruppe bestimmt ganz weit über 100.
Ah ja. Und also ich weiß, für die vielleicht amateurastronomisch Interessierten, die uns gerade zuhören. Man kann ja wirklich auch bei, gerade so in Herbst-Winternächten, wenn die Andromeda-Galaxie M31 hoch am Himmel steht bei uns in der klaren Nacht, wenn man die Andromeda-Galaxie sich anguckt, kann man also zwei kleine Begleitfleckchen sehen. Das sind Messier 32 und Messier 110. Mhm. Die haben so jeweils, schätzungsweise 3,5 Milliarden Sonnenmassen, vielleicht sogar bis 15 in einem Fall. Also die sind so von der Hausnummer ähnlich groß, aber ein bisschen kompakter als die Magellanschen Wolken.
Genau.
Aber die, also sind auch bekannt.
Das sind nicht diese irregulären Zwerchgalaxien, die sich dadurch auszeichnen, dass die echt viel Gas haben und ganz viele Sterne bilden. Also pro Masse Gas oder auch pro Masseneinheit Gas und Sterne überhaupt, mehr als die Milchstraße. Die sind also wirklich aktiv dabei, Sterne zu bilden. Das machen diese Andromeda-Begleiter nicht. Die sind mehr so wie elliptische Galaxien im Kleinen.
Mhm. Also die so haben Miniaturausgaben, wie, oder als wären sie viel weiter weg, sind sie aber nicht.
Ja, die haben also alte Sternpopulation, wenig Gas und bilden praktisch keine neuen Sterne mehr. Also wie gesagt, Zwerchgalaxien sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und dann gibt es eben auch noch die, die scheinbar ganz viel dunkle Materie haben und kaum Sterne. Diese ultraschwachen. Und dann gibt es noch blaue, kompakte, die offenbar ganz junge Sternpopulationen haben, aber nicht bei uns in der lokalen Gruppe, eher ein bisschen weiter weg, die viele helle junge Sterne haben, also wie gesagt, alle Sorten.
Ich kann mir vorstellen, dass es viel schwieriger wird, je weiter man rausguckt, da guckt man ja auch in die Vergangenheit, und es ist viel weiter weg, die Dinger sind schwach und wahrscheinlich auch weit entfernt schwer zu entdecken, aber gerade das wäre ja wichtig, denn da könnte man ja dann auch mal sehen, wenn man in die Vergangenheit guckt, sind die gemeinsam mit den großen Galaxien entstanden, sind die allein entstanden und wurden dann zerrupft, oder gibt es eine Mischung aus beidem? Das wäre nun die Frage. Auch nach der Entstehung und nach der Entwicklung von solchen Zwergen.
Ja, vielleicht gibt es eine Mischung von beidem. Denn diese kosmologische Frage, die bezieht sich auf Galaxien, die mit den Großen zusammen eigentlich entstanden sind. Man kann ja Galaxienentstehung simulieren im Rechner. Und da muss man natürlich vor allen Dingen auch die dunkle Materie, obwohl keiner weiß, woraus sie besteht, die muss man natürlich mitnehmen, weil wir ja wissen, das ist schon das Fünffache an Masse im Mittel, verglichen in der Milchstraße, verglichen mit der, in Anführungszeichen, normalen, der leuchtenden Materie. Und wenn man das macht, diese Simulationen, dann bilden sich halt in diesem großen, ja, Klumpen Halo aus dunkler Materie, bilden sich auch solche Subhalos in den kleineren, die an den großen gebunden sind, im Umfeld. Und da kam eine Weile mal raus, da bilden sich zu viele von diesen kleinen Halos, wo ich erwarten würde, das werden Satellitengalaxien, als wir sehen. Aber, du hast ganz recht, man sieht immer mehr von diesen kleinen Satellitengalaxien. Und inzwischen gibt es eine Arbeit von Japanern vom vorigen Jahr, die sagen, sie haben mit ihren großen Teleskopen, Subaru und so, nochmal genau hingeguckt. Und jetzt finden sie eher zu viele als zu wenig von den kleinen Zwerchgalaxien, weil die meisten so super schwach sind. Das heißt, das Problem scheint sich echt in gefundene Satellitengalaxien aufgelöst zu haben.
Also ist das was ganz Normales, und es war auch was Normales schon relativ früh im Universum?
Ja, also das sollte zu der Galaxienentstehung eigentlich mit dazugehört haben, so wie auch die Kugelhaufen, die dann aber ja keine dunkle Materie enthalten, ja auch lauter alte Sterne haben. Also dass sich da um die Scheibe, die sich dann später, bisschen später gebildet hat, dass es da viele Galaxien und eben auch Kugelsternhaufen drumherum gibt, das sollte so sein. Mhm. Aber dann gibt es eben auch im ganz frühen Universum von wegen alleine, irgendwie muss das ja losgegangen sein mit der Galaxienentstehung. Und da kommt hier James Webb Weltraumteleskop ganz heftig ins Spiel, das ja eine seiner vielen Aufgaben hat, die darin besteht, die ersten Sterne im Universum möglichst zu finden.
Ja.
Also ganz, ganz nah am Urknall wobei ganz, ganz nah am Urknall heißt ein paar hundert Millionen Jahre danach.
Mhm. Aber da, die Ergebnisse, die jetzt publiziert werden, Webb kommt der Sache irgendwie immer näher. Also diese berühmte Rotverschiebung, die ja so ein für Laien wirklich dann schwer verständliches Zeitmaß ist, das kann man dann irgendwie umrechnen. Da gehen die Zahlen irgendwie ganz komisch in die Höhe. Aber jedenfalls, was ich so dabei verstanden habe für mich, ist, die rücken einfach jetzt mit den sehr stark ins Rote verschobenen Fleckchen, rücken die immer näher an den Urknall ran und lernen immer mehr über das Entstehen von Galaxien, was ja letztendlich auch mit dem Entstehen von Sternen verbunden ist.
Genau. Und diese ersten Galaxien sind natürlich, das ist auch immer erwartet worden, eigentlich Zwerggalaxien. Also würden in unsere Zwerggalaxiengröße reinpassen.
Ach.
Denn es wäre ja sehr überraschend, wenn wir bei diesen allerersten Galaxien, die wir bisher gefunden haben, Objekte gefunden hätten, die schon so groß sind wie die Milchstraße. Das wäre ja sonderbar. Weil wir uns ja vorstellen, die wachsen durch Verschmelzung. Die snacken dann nicht nur, die Großen fressen die Kleinen, sondern es verschmelzen auch einfach Große miteinander.
Das wäre nämlich jetzt so die Idee gewesen, wenn wir am Anfang nur Zwerggalaxie finden im aktuellen Universum, also nur wenige Millionen Jahre in der Vergangenheit, wie wir es so überblicken in unserer kosmischen Nachbarschaft. Wir sind ja Teil eines lokalen Haufens, haben wir gerade gesagt, und der ist Teil eines Superhaufens, der Virgo-Haufen und so weiter und so weiter. Das ist aber alles irgendwie zwar auch Millionen von Lichtjahren entfernt, aber eben nicht Milliarden von Lichtjahren entfernt. Und wenn man so dieses in Anführungszeichen aktuelle Universum sich anguckt, dann dominieren ja so die großen, die ausgewachsenen Galaxien. Ja. Und der Schritt vom einen zum anderen, das kann ja dann nur sein, dass sich irgendwann in der Frühe des Universums diese Zwerge einfach mal zusammengefunden haben, um eine große Galaxie zu bilden. Das heißt, unsere eigene Galaxie, unsere Milchstraße, war auch mal eine Ansammlung von Zwergen.
Das
und sie wächst noch.
Ist vermutlich so, ja. Also heute, vielleicht wird das ja in der Zukunft auch tatsächlich nochmal in großem Stil passieren. Man hat ganz lange gesagt, es ist ganz klar, dass die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie mal miteinander verschmelzen in 5-6 Milliarden Jahren. Jetzt sagt man, Chance ist 50-50, vielleicht fliegen sie auch erstmal aneinander vorbei und verschmelzen wesentlich später. Aber solche großen Galaxienverschmelzungen gibt es sogar halt im heutigen Universum noch und liegt wahrscheinlich auch in der Zukunft unserer Milchstraße irgendwann noch. Im jungen Universum muss das noch viel häufiger gewesen sein, weil die Galaxien auch noch näher zusammen waren.
Ja, das Weltall hat sich ja ausgedehnt, das heißt, alles war viel enger beisammen. Inzwischen haben wir ja Galaxien organisiert in solchen Haufen, Superhaufen, da gibt es Filamente und diese berühmten Voids, wo dann irgendwie fast gar nichts ist. Meine Frage wäre jetzt, kann es sein, dass es in diesen Leerräumen vielleicht so ganz einsame Zwerggalaxien gibt und zwar in viel größerer Menge, als wir denken, so leuchtschwache Exemplare?
Würde ich nicht komplett ausschließen. Ich glaube aber nicht, dass dann dabei rauskommt, dass diese Voids so gefüllt sind, dass eigentlich die Massendichte überall gleich groß ist. Denn die Simulationen, die man macht und die Voids, die man auch findet, aber eben auch in der Simulation, die sind ja getragen von dunkler Materie. Und darin verfängt sich die leuchtende Materie, auch bei Zwerggalaxien. Deswegen ist diese große Struktur wahrscheinlich schon auch durchaus in Masse real. Aber das, was Webb jetzt eben findet und was vielleicht erstaunlich ist, ist das so ein Rekordobjekt. Vielleicht ist das nächstes Jahr schon wieder ein ganz anderes Rekordobjekt. Mhm. Aber so ein Objekt mit einer Rotverschiebung von, da kennt man jetzt so 3-4, mit einer Rotverschiebung von mehr als 14. Das heißt, knapp im jetzigen kosmologischen Modell, ich sehe das Teil so, wie es weniger als 300 Millionen Jahre nach dem Urknall war.
Das ist schon der Rekord eine Leistung.
Im Moment. Und die sind ein paar tausend Lichtjahre groß. Da sagt man dann, ist ja viel, viel kleiner als unsere Milchstraße. 100.000 Lichtjahre.
Dass man die überhaupt sieht dann. Das
und
ist
die
ja
haben
schon
aber erstaunlich
irre.
Viele Sterne. da sagt man...
Ah, deshalb. So, immerhin sind sie
ja,
hell.
Da sagt ja. man so, na ja, relativ hell. Da muss Webb sich schon echt nach der Decke strecken.
Ja, okay.
Aber selbst Webb. Aber da sagt man dann, die haben schon mehrere hundert Millionen. Okay, die Milchstraße hat mehrere hundert Milliarden. Aber mehrere hundert Millionen Sterne, die gut dabei sind, die sich schon gebildet haben, die schon richtig leuchten. Und das ist viel für das junge Alter des Universums. Und da fragt man sich, ob die sich nicht doch immer noch zu schnell bilden. Also ob unsere Modelle da überhaupt richtig sind, ob die nicht für ihr Alter, für ihr mögliches Alter doch schon ziemlich groß sind.
Ja,
diese Zwerge.
Zwerge, die größer sind, als sie sein dürften, das lassen wir jetzt mal so im Raum, in den Tiefen des Weltraums stehen. Auf jeden Fall, Satelliten und Zwerggalaxien sind spannende Himmelsobjekte. Schön, dass wir sie uns mal mit der Lupe, mit der James-Webb-Lupe zumal angeguckt haben. Und damit sind wir wieder bei unseren Schlagzeilen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, ich habe hier eine wirklich unglaubliche Geschichte und da hätte ich gerne mal deine Meinung zu gehört. Das basiert auf einer Pressemeldung, dass ein Stern wirklich sage und schreibe dreimal hintereinander explodiert ist. Also, dass ein Stern explodiert, das kennen wir, eine Nova, eine Supernova, das war auch alles schon mal irgendwie Thema und habe alles schon mal irgendwie gelesen. Aber warum schafft es ein Stern, dreimal zu explodieren und was hält ihn zwischendurch zusammen? Was löst das aus? Was steckt hinter dieser Schlagzeile?
Genau, also jetzt ist das nicht so, dass der in mehreren Jahren dreimal explodiert ist, sondern der ist in mehreren Stunden dreimal explodiert.
Okay.
Ist aber immer noch genauso erstaunlich, denn das hat sich bemerkbar gemacht durch einen sogenannten Gammablitz. Also eigentlich sagt man, so ein Gammablitz, der kann ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten lang sein, der entsteht, wenn es einen Stern katastrophal am Ende seines Lebens zerreißt.
Also schon Nova, Supernova, sowas?
Supernova.
Also, okay, eine Supernova.
Oder Hypernova.
Ach, sogar,
also der extremste Fall einer Supernova, supermassereicher Stern, bleibt vielleicht ein schwarzes Loch übrig.
Okay,
und das sollte aber nur einmal passieren.
Ja, in der Tat. Und Gammastrahlen, nur das, was nochmal erwähnen, das ist eine sehr energiereiche, sehr kurzwellige Strahlung, weit, weit kürzere Wellenlängen als das sichtbare Licht. Und da braucht es natürlich auch ganz spezielle Teleskope, das zu messen.
Genau, und das ist in dem Fall vor allen Dingen, also man hat dann auch das Nachleuchten dieser Explosion, weil man natürlich sofort gesehen hat, dass das was Besonderes ist, gesehen. Aber zunächst mal ist das Fermi-Teleskop, also wirklich ein Gammastrahlenteleskop, das ein Weltraumteleskop ist.
Ein Satellit. Ein Spezialsatellit hat das gemessen.
Genau.
Und dann wird ein Alarm ausgelöst und dann hat sofort ein optisches Teleskop oder mehrere weltweit hingeguckt, wo gerade das Objekt zu sehen war.
Ja. Und
wo gerade Nacht war.
Und hat auch im Infraroten zum Beispiel hinterher noch was gesehen durchaus. Also das ist auf jeden Fall ferne Galaxie, Milliarden Lichtjahre weit
gar
weg.
Gar nicht bei uns.
Gar nicht bei uns, Milliarden Lichtjahre weit weg. Und dieses Gamma-Teleskop hat dann, die Originalarbeit ist auch schon erschienen jetzt, deswegen gab es auch Pressemitteilungen und so dazu, hat dann in wahrscheinlich Universal Time Gamma-Blitze gesehen um 13.09 Uhr. 13.56 Uhr und 16.21 Uhr am gleichen Tag, am 2. Juli diesen Jahres.
Ja, kann das nicht, also so ein Stern ist ja groß und kann das nicht sein, dass der in mehreren Zonen explodiert ist?
Ja, also wird diskutiert. Die überlegen jetzt, was kann das gewesen sein. Sowas hat man in der Tat noch nie zuvor gesehen. Ist spannend. Und eine Möglichkeit ist, der ist ganz komisch in sich zusammengebrochen. Hat man aber kein gutes Modell für. Die andere Möglichkeit ist mindestens genauso spannend. Das, was da aufgefallen ist, ist, dass man hat auf die Galaxie gesehen, wo das passiert ist. Und das ist nicht genau in der Mitte. Was jetzt bei einem explodierenden Stern ja auch nicht genau in der Mitte sein muss. Das könnte also von daher explodierender Stern sein. Aber das Modell, dann haben die Autoren vom Paper sich halt angeguckt, was passen könnte als als beste Erklärung. Die eine Möglichkeit ist dieser komisch explodierende Stern. Die andere Möglichkeit ist, das ist ein weißer Zwerg gewesen, der von einem schwarzen Loch mittlerer Masse, also 100, 200.000 Sonnenmassen, 10.000 vielleicht auch, aber nicht Millionen, zerrissen worden ist.
Ja.
Also ein sogenanntes Tidal Disruption Event, Event, ein Ereignis, bei dem unter Einfluss von Gezeitenkräften vom Schwarzen Loch, einfach unterschiedliche Schwerkraft vom Schwarzen Loch in unterschiedlichem Abstand, es einen weißen Zwerg zerrissen hat. Und das könnte halt mehrere Phasen des Auseinanderreißens gewesen sein.
Das könnte diesen zeitlichen Versatz erklären, dass also quasi erst so ein Teil zerrissen wurde und dann die anderen. Also quasi die Gravitation hat unterschiedlich zugelangt beim weißen Zwerg.
Genau. Also das ist die Möglichkeit, die den Autoren tatsächlich am besten gefällt. Aber die diskutieren auch noch fünf andere. Das heißt, so ganz genau weiß man es tatsächlich noch nicht.
Da sind fast die Kosmologen und die Astrophysiker ein bisschen wie die Experten im Fußball, wenn es immer heißt, ja, woran hat es hier liegen? Woran hat es hier liegen?
Genau.
Aber man weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall eine spannende Dreifachexplosion. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben auch jetzt schon mal notiert, wir hatten eine Hörerin, die gefragt hat, wo die Materie herkommt. In einer der nächsten Folgen werden wir auch diese Frage sehr gerne aufgreifen. Schickt uns eure Fragen, empfehlt uns weiter, reckt die Däumchen. Und wir freuen uns auf euch mit einer nächsten Folge. Bis dahin. Galaktische Grüße und viele Sternstunden. Macht's gut.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.